Eine Sache, die immer wahnsinnig ätzend ist, aber um die ich euch jetzt gerne bitten möchte, ist eure Zeit. Ich meine, das ist das allergrößte und wichtigste, was wir haben. Die Zeit und die Aufmerksamkeit. Es gibt etwas, ich würde es nicht als neu bezeichnen, aber es ist der Deutsche Podcastpreis. Und wir würden sehr, sehr, sehr gerne, dass ihr für uns abstimmt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, vielleicht sogar liebt, vielleicht andere Gefühle dazu habt und sagt, ja, es ist 5 Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur 3, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Ich könnte echt lügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Ich bin übrigens heute Morgen an einem Camper vorbeigefahren und ich hatte direkt die Vorstellung, wie wir so zusammen auf Tour sind.
Mit dem Camper?
Ja, mit dem Camper und dann immer nach dem Auftritt da rein und unsere Bettchen aufbauen. Nein. Und dann in diesem engen Camper duschen.
Was war das für ein Camper?
Ah, es war irgend so ein moderner Camper.
Weil wenn, dann sehe ich uns mit so einem richtig alten, abgerockten. so einem gebrauchten, der schon 30 Jahre hinter sich hat und nie renoviert wurde.
Ja. Und man legt sich auf die Betten und weiß ganz genau, wie es ganz, ganz viel Schlimmes passiert. Übrigens, in meinem Camper, ich hatte so einen Camper mit Hochdach mal eine Zeit lang. Ich weiß nicht, hattest du den jemals gesehen?
Nee, ich habe Bilder gesehen von dem.
Ah, okay. Ich hatte den
schon mal ganz stolz, glaube ich, mit einem Surfbrett vor dem Ding. Und ich glaube, das hast du auch für irgendein Profil oder so benutzt.
Nee.
Doch, bei Facebook damals noch oder so. Doch. Nee. Das war, glaube ich, das erste Bild, das ich damals gesehen habe von dir.
Ach, wie ich mit einem Surfbrett vor diesem einem Ding Bus stand. Stehe, mit Hochdach. Mehr Klischee geht eigentlich
nicht. Nein.
Man hätte noch den Winkel so wählen müssen, dass eine Palme im Hintergrund zu sehen ist.
Ja, heutzutage hätte es noch einen kleinen Hund gebraucht, so einen Surferhund.
Ja, genau, so einer, der immer stinkt, wenn er aus dem Wasser kommt. Naja, auf jeden Fall, in dieses Wohnmobil von mir haben die mal eingebrochen.
Was, warum?
Ja, irgendwelche Drogenabhängigen.
Ach so.
Und so ein bisschen da drin kampiert, über Wochen. Also sie sind übers Hochdach reingekommen und haben sich dann anscheinend Schüsse gesetzt.
Ja, als du unterwegs warst oder hier in Berlin?
Nein, das war in Berlin. Ach so, okay. Der stand dann und dann hat jemand gedacht, okay, das ist mein neues Spritzen zu Hause.
Oh. Waren die Spritzen auch noch drin?
Nee, die waren nicht mehr drin. Also es waren aber so Überreste von so Sachen, die gekocht wurden und so. Oh. Ja, und
dann, hast du ihn danach verkauft?
Direkt? Er ging in den Verkauf, auf jeden Fall. Aber.
Sowas sagt man natürlich nicht. Das ist ein Geheimnis, was man sich für sich behält.
Ja, das ist so ein bisschen so, als ob du ein Haus kaufst oder verkaufst und da hat ganz früher ein ganz schlimmer Mensch drin gewohnt oder so ein ganz grausames Kinderheim war da.
Oder es ist jemand drin gestorben.
Ja, das sagst du auch nicht. Nee, auf jeden Fall ging der in den Verkauf und ich hatte so ein bisschen Probleme danach, da oben in den Betten zu schlafen. Aber so ein versüfftes Wohnmobil habe ich mir vorgestellt, wenn wir auf Tour sind.
Ja.
Nee, ich habe mir wirklich vorgestellt, wie wir in so einem gemütlichen Wohnmobil, ein schönes, so von Stadt zu Stadt tingeln, danach da reingehen und uns noch was kochen. Also irgendwie hatte ich die Vorstellung, dass wir campen und Tour verbinden.
Willst du das machen?
Nein, will ich nicht.
Ich weiß auch, wir hatten einen Kumpel, also wir beide, den wir beide nicht mehr haben, der hat die Angewohnheit gehabt, der ist, wenn wir feiern waren, ist der mit seinem Camper vor die Clubs gefahren und ist danach in diesen Bus gefallen und hat dort geschlafen.
Eigentlich gut.
Ja, ich habe es auch mal gemacht. Also irgendwie fühlt es sich nicht so geil an. Er hat auch mal direkt davor gepackt. Das heißt, du hast die ganzen Leute gehört, die rausgekommen sind und hast halt nicht schlafen können.
Ich will hier schlafen.
Bis morgens um 6 Uhr.
Haben wir doch auch mal gemacht mit ihm.
Ja, ich fandst du es cool?
Ich finde es problematisch, wenn man das Fenster nur einen Schlitz auf hat und es sind da so 3-4 Männer nach einer Feier drin. Also da kannst du auf jeden Fall die Luft schneiden.
Ja, nee, ich fand es nicht cool. Im Nachhinein. Vor allem, wenn man morgens aufwacht und dann muss man wieder nach Hause
ganz
fahren.
Ehrlich, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als nach richtigen Hardcore-Feiern morgens aufzuwachen.
Und nach Hause zu fahren.
Das ist ja generell schon schrecklich.
Ja.
Also das, was man so an Party gemacht hat und an Spaß hatte, würde einem direkt am nächsten Morgen abgezogen. Ist so, mein Leben ist immer plus minus null.
Wann bist du das letzte Mal nach Hause gelaufen und die Sonne ist aufgegangen, weil du so hart feiern warst? Gab es das in den letzten Jahren mal?
Nee, es gab viel mehr, wann bin ich das letzte Mal zur Arbeit gegangen und die Sonne ist gerade aufgegangen, weil ich so früh unterwegs war.
Das ist wahrscheinlich besser.
Ja doch, nee, ich war vorgestern auf einer WG-Party.
Und die ging so lang?
Die gingen sehr lang.
Und du bist so lange geblieben?
Ich bin nicht so lange geblieben.
Ach, okay.
Aber ich habe so richtig gemerkt, aha, so fühlen sich also Partys an. Hier sind ein paar Leute, trinken Alkohol, dancen ein bisschen, dann wird sich unterhalten, Dann hat irgendwer Essen gemacht und man isst das Essen.
War das wirklich eine WG-Party?
Das war wirklich eine WG-Party.
Von Studenten? Also wie bist du da rangekommen an diese WG-Party?
Mann, die waren keine Studenten. Hör mal auf. So, übrigens, wir hatten ja mal diese Folge, wo der Typ, illegal natürlich,
ja,
seine Frau und seine Schwiegermutter auf der Toilette gefilmt hat.
Und ich hatte den Verdacht geäußert, wenn die Kamera für die beiden Personen dort steht, vielleicht auch noch für andere Mitglieder in dieser Familie.
Oh nein. Hattest du wirklich?
Ja, hatte ich. Und es ist auch nicht abwegig.
Es ging vielmehr darum, warum macht der Typ das? Und du hast gesagt, er hat einen Fetisch, aber wir haben eine Hörermail dazu bekommen. Und sie meinte, es könnte ganz andere Gründe haben. Ich denke nicht, dass er einen Fetisch hat, sondern dass er die Aufnahmen im Internet zu Geld macht.
Ja.
Eventuell steckt da eine Spielsucht und andere hohe Schulden dahinter. Die Idee mit dem Fetisch ist ja schön und gut, aber die Schwiegermutter passt da nicht so richtig rein. Ich weiß zwar nicht, wie heiß die ist, kann aber mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da eine Anziehung bestehen könnte. Fürs Internet war sie ja vielleicht noch gut genug.
Das schreibt sie?
Ja. Nur so als Think-out-of-the-box-Anregung. Wie böse.
Ja,
also wie hässlich ist das bitte fürs Internet? War sie vielleicht noch gut genug?
Also ich hatte eine Schwiegermutter, die hatte auch mal so ein bisschen rumkokettiert.
Bei dir?
Nee, aber die hatte so eine... Ich will es eigentlich nicht sagen, aber eine sexuelle Ausstrahlung.
Bei dir?
Nicht bei mir, sondern generell. Und ich weiß nicht, ob das sie nur bei mir gemacht hat oder ob die generell so war.
Okay, nochmal an den Anfang. Also ich habe auch eine Schwiegermutter gehabt, die hat immer so ganz intensiv Touch and Talk gemacht. Mhm. Also wenn man so gelacht hat, so die Hand aufgelegt und ich bin jedes Mal so zusammengefahren. Und so, nimm bitte deine Hände von mir. Also ich finde es ganz, ganz unangenehm bei manchen Menschen so. Und auch so ohne Grund angefasst zu werden.
Ja.
Also es ist mir einfach so furchtbar unangenehm, auch so vor meinem Vater, weil der... war dann häufig dabei, beziehungsweise
die Person. Haben sie dich beide angefasst?
Nein, mein Vater ist dabei und ich mache irgendwie einen lustigen Witz oder so und dann lachen wir und während ich lache, legt mir jemand so die Hand auf die Brust und ich weiß, sie ist das. Das ist so...
Also leicht übergriffig.
Super übergriffig und ich frage mich immer...
Oder hast du dich revanchiert und
nein,
auf gar nicht Brustlesen gemacht?
Pfui. Nein, wirklich nicht. Also ich merke jedes Mal, wie so ein Blitz mich durchströmt. Ich frage mich, ob ich mal sowas sagen sollte. Ich denke immer, wenn man so einigermaßen Körpersprache lesen kann,
ja,
dann merkt man schon, wie ich krass ich zusammenzucke, wenn sie das macht.
Also bei der Schwiegermutter, von der ich spreche, war es so, dass es gab sogar einmal einen Moment, da lag ich mit meiner damaligen Freundin im Bett und sie ist dann irgendwie ans Fenster gegangen und meinte, oh Mann, meine Mutter liegt wieder oberkörperfrei im Garten.
Und ich so, kein Problem.
Oh, wie ärgerlich. Das kann ja wirklich nicht sein. Aber ich habe es nicht geschafft, mal aus dem Fenster zu schmummeln. Ich habe mich nicht getraut.
Ah, okay. Und so hat die so Reize gesetzt?
Also ich weiß,
aber war die heiß oder war die
ja,
so?
Ja, ich fand die nicht unattraktiv. Aber ich fand es auch irgendwie krass. Der Freund
das ist eine
ist
Geschichte,
da.
Die kannst dann nur du erzählen. Also es passiert ganz, ganz selten.
Ja, und ich find's auch irgendwie krass, dass der Freund ist da und die Schwiegermutter sonst sich oberkörperfrei im Garten. Das passiert nicht allzu oft.
Warum nicht zeigen, wenn es einem gut geht? Und streifenlose Bräune ist ja auch ein Ding.
Auf jeden Fall. Aber was ist denn jetzt mit dem Fetisch und der Verkauf?
Nein, er hat anscheinend eine Spielsucht, sagt sie, oder will auf jeden Fall Geld im Internet machen und braucht deshalb dieses Material, verkauft, also prostituiert seine Frau ohne ihr Wissen und die Schwiegermutter auch noch dazu.
Aber ich will trotzdem...
Aber die ist gerade noch gut genug fürs Internet, sagt sie. Was für ein harter Spruch, ey.
Also,
gerade noch gut genug.
Ich weiß nicht, ob man auf so eine Idee kommt, wenn man da nicht ein gewisses Interesse dran hat, sowas zu machen. Also es geht ja, der Fetisch ist ja nicht nur die Leute auf Toilette zu filmen, sondern generell auch zu filmen und versteckt irgendwas zu machen. Ich meine, dann braucht man ein bisschen mehr kriminelle Energie, glaube ich, als nur, hey, ich mache das zu Geld. Weil, dass du da hinkommst, hey, ich könnte daraus Geld machen, ist, glaube ich, erst der zweite Schritt.
Also du brauchst erstmal so, da könnten Leute drauf stehen, weil du selber drauf stehst.
Exakt.
Also so wie jemand ein Fußfetischist ist und erst darüber darauf kommt, irgendwelche stinkenden Socken zu verkaufen.
Exakt. Mhm. Also ich glaube, da brauchst du eine große intrinsische Motivation schon selbst, um es auch gut umsetzen zu können am Ende.
Eine Frau meinte zu mir letztens, ihre Dating-Erfahrungen werden immer weirder und sie fragt sich, warum das so ist, ne? Dass Männer anfangen so sofort aufzudrehen mit ihren Fetischen, dass einer sagt so, und wie ist es so mit Strumpfhosen im Sommer, trägst du die auch gerne? Und sie so, hat es gar nicht erst gecheckt, was er meinte. Und er so, ja, also trägst du gerne. Und sie so, nee, ist doch voll heiß. Und er so, ja, deswegen ja. Und heiß im Sinne von schwitzig.
Ja,
das und er fand das geil, dass sie dann in ihren Schuhen in dieser Strumpfhose abschwitzt. Besonders so bei so 10-Stunden-Plus-Tagen im Büro. Und der dann nachher dran miefen kann. Und das gleich... Im ersten Schreibverkehr.
Im Schreibverkehr, okay. Im Schreibverkehr kann ich sogar noch einigermaßen verstehen.
Ey, kann man nicht erstmal so ein bisschen warten?
Ja.
Also ich finde ja Fetische...
Total toll.
Soll jeder machen, wie er Bock drauf hat. Jeder hat ja irgendwas, worauf er steht, ne, was so vielleicht besonders ist.
Ja.
Und...
Hast du einen Fetisch?
Oh, ich habe nicht so direkt einen Fetisch. Also mir ist es noch nicht aufgefallen. Jedenfalls.
Mir auch nicht. Richtig langweilig.
Ja, leider schon. Vielleicht kommt das noch irgendwann, ich weiß es nicht.
So im Alter meinst du, dass man irgendwann so,
Dass man so ein anderer Connoisseur wird.
Ja.
Das hätte ich früher nicht ertragen, aber heute. Da mein Riechkolben nicht mehr ganz so gut ballert, ist das schon nochmal was anderes. Nein, also bis jetzt noch nicht. Aber
ist es dir schon mal passiert bei einem Date, dass eine Frau sehr schnell einen Fetisch kommuniziert hat, wo du gesagt hast, hui.
Oder ist das sagen mir viele, dass sie jetzt so auf
kleine.
Ich stehe eigentlich auf. Nein, dass sie auf harten Sex meistens mehr stehen oder manche Frauen.
Ist ja jetzt nicht direkt unbedingt ein Fetisch.
Nee, ist kein Fetisch. Aber wenn du richtig auf richtig harten Sex stehst, dann würde ich schon sagen, geht das in eine Fetischrichtung.
Und das ist so eine schmale
Grenze. Strangulieren ist schon in eine Fetischrichtung. Aber was ich auch erlebe, und das entwickelt sich so ein bisschen so, je mehr eine Frau zu sich kommt und eigentlich so auch mit sich ins Reine, desto häufiger erlebe ich es, dass sich so die Spielart von Sex ausbreitet, dass sie sehr, sehr so nahen und zärtlichen und intimen Sex mag und dann aber auch so sehr harten, also dass sie beides auf einmal mag. Und ich hab's häufiger bei Frauen, die noch nicht so mit sich im Reinen sind, dass sie nur so die eine Gangart wollen und mögen.
Weil und die wäre dann die?
Eher der härtere Sex. Ah, okay. Weil eigentlich bei ganz harten Sex ist es häufig so, je nachdem, ne, dass man gar nicht so verbunden ist miteinander. Mhm. So, jeder macht so sein Ding und knüppelt so seine Sache dadurch. Ja,
jeder hat eigentlich Sex mit sich selbst, am Anfang vor allem.
Vor allem mit der Anstrengung.
Ja. Aber es ist komisch, nämlich ein Mann, also ich kann ja nur von mir sprechen, ist es eher so, dass am Anfang man eher softeren Sex einführt, weil man denkt, das ist das, was die Frau will.
Wirklich?
Also, ich weiß nicht, sind deine ersten Male immer gleich Presshammer-Sex von Anfang an? Mm-mm. Oder tastest du dich da so vorsichtig hin?
Also, ich würde sagen, eher langsam anfangen.
Und dann irgendwann. Also die Kurve ist langsam hart und dann wieder soft.
Ja.
Weil dann die...
Ja, ich glaube, das spielt sich so ein. Ne? Man guckt auch so, was findet der andere gut, was findet man selber gut. Ich gucke mir jetzt auch nicht mit jeder Frau direkt so 20 Sekunden in die Augen oder so beim Sex.
Aber
bei manchen Frauen finde ich das schon sehr geil, wenn die das machen. Manche Frauen haben auch beim Sex so einen geilen Blick. Mhm. Also manche sehen ja so aus, als ob sie fast ohnmächtig werden, als ob irgendwie die Sauerstoffzufuhr im Flugzeug abgedreht wurde. Und andere machen die Augen zu, weil sie nicht beobachtet werden wollen.
Ja.
Aber da sage ich mal, Augen auf! Ja. Nimm dann immer beide Hände, nimm den Kopf so und mach die Augenlider so zwanghaft auf. Guck mich an, wenn ich mit dir schlafe. Nein. Und andere machen so ab und zu mal die Augen auf. Aber die meisten Frauen finden es super geil, wenn sie sehen, wie es untenrum aussieht. Als Mann hast du ja auch den Vorteil, du siehst die ganze Zeit, wie es rein und raus geht.
Und wieso hast du das als Frau
nicht? Als Frau siehst du das einfach nicht so gut. Ist dir das noch nie aufgefallen?
Also beide müssen so ein bisschen den Kopf verrenken. Also du musst ja auch.
Ja, ganz ehrlich, du kannst viel leichter nach unten gucken. Also sie sieht das nicht so wie der Mann, weil der Mann einfach von einem anderen Winkel raufguckt. Ja,
obviously.
Aber, weißt du was? Es gibt so Brillen beim Klettern, damit du die nicht die ganze Zeit hochgucken musst, gibst du Brillen, die haben so einen Spiegel und dann kannst du halt deine Hände beobachten und den Spiegel kannst du umbauen und dann kannst du die aufsetzen und siehst du es.
Nach so einen Spiegel nach unten.
Ganz genau. Gibt's
wirklich beim Klettern diese
Spiegel? Ja.
Wirklich?
Wusstest du es nicht?
Nee, das ist ja krass. Wusste ich gar nicht. Dass man die ganze Zeit so eine Nackenstarre hat.
Ja. Also, ich habe die Brillen letztens das erste Mal entdeckt. Ich denke, sie sind dafür. So habe ich es mir jedenfalls erklärt.
Also, warst du in so einem billigen Spionageshop für Kinder?
Nee. In so einem Nachbarspannershop. Alles, was das Spannerherz begehrt. So Spiegel, die in unterschiedlichste Richtungen gehen. Polierte Schuhe, so richtig das widerliche Rüstzeug.
Boah, polierte Schuhe. Apropos Fetisch.
Apropos Fetisch in Musik. Ich war gerade beim Frühstücksfernsehen wegen so einer Expertensache als Psychologe und da gab es einen New York Times Journalist, der hat geguckt, zu welcher Zeit Musik am prägendsten war und was Menschen immer noch am emotionalsten bewegt.
Und es geht so um die Art von Musik oder Musik generell oder?
Es geht vor allem darum, wann Musik so den größten emotionalen Einfluss auf dich hatte und noch heute hat. Wir stagnieren eigentlich in unserem Musikgeschmack.
Ja, das glaube ich sofort.
Und es gibt bestimmte Songs, die hörst du und dann lösen die immer noch krasse Gefühle aus.
Ja.
Und die Frage ist halt, warum und in welchem Alter? Und was denkst du, wann ist so die prägendste musikalische Zeit? Also aus welcher Zeit hörst du die Songs immer noch und immer mal wieder und du denkst so, boah, knallt das rein?
Also entweder Pubertät. Oder sogar noch früher, so 3, 4, 5 Jahre alt, so wenn es um Musikarten und Melodien geht, nicht konkrete Songs.
Also ist beides richtig.
Wow.
Wir haben ja zwei prägende Phasen in unserem Leben oder wo das Gehirn besonders formbar ist. Das ist in den ersten drei Lebensjahren und natürlich in der Adoleszenz, also in dem Jugendalter vom Kind zum Erwachsenen. Mhm. Und tatsächlich hören wir die Musik am liebsten, die wir in unserer Jugend gehört haben. Mhm. Und bei Mädchen ist es im Durchschnittsalter von 13 Jahren und bei Jungs im Durchschnittsalter von 14 Jahren. Mhm. Und das liegt natürlich daran, dass wir in der Zeit uns langsam von den Eltern trennen,
ja,
ganz viele Dinge zum ersten Mal machen. Wir haben Liebeskummer und denken, wir sterben. Also der erste Liebeskummer fühlt sich ja wirklich so an, als ob man stirbt. Ne? Ja. Man denkt so, es wird nie wieder gut.
Es wird nie wieder gut. Ich werde nie wieder jemanden lieben, so wie diese Person.
Und?
Du hattest den aber erst mit Ende 20.
Meinen ersten Liebeskummer? Mhm. Ah, nö. Ich war ja immer in die Freundinnen von meiner Schwester verliebt und hatte auch immer wieder was mit denen.
Oh. Mehrere?
Ja,
das ist natürlich super praktisch, eine Schwester zu haben.
Eine ältere Schwester zu haben, ist super praktisch. Da wird ganz schön durchgereicht.
Geil.
Und vor allem, wenn du eine Schwester hast, die auch immer mal wieder frisch den Freundeskreis wechselt.
War die so, ja? Die war keine Treue.
Nee, die hatte einen sehr großen Kreis an Leuten.
Und hat immer wieder neues Frischfleisch, wollte ich gerade sagen.
Du widerlicher Typ.
Rangeschleppt.
Ich war minderjährig.
Oh.
Ja, natürlich.
Und die waren volljährig?
Nee, die sind so immer anderthalb, zwei Jahre älter gewesen als ich. Und da haben sich gute Sachen ergeben.
Das glaube ich sofort.
Ich wurde früh rangeführt. Ja, aber meistens, ne, nicht so Sex, sondern...
Hat deine Schwester auch immer den Entry gemacht und Geld dafür verlangt?
Nee, das hat sich so ergeben, weil wir alle immer zusammen abgehangen haben.
Ich krieg 5 Euro Taschengeld von dir, wenn ich dir jetzt Lisa vorstellen darf.
Nee, ich weiß auch gar nicht, wie das so gekommen ist im Nachhinein. Also man hat Zeit zusammen verbracht. Und dann hat man mehr Zeit zusammen verbracht und irgendwann kam das dann so, dass ich dachte so.
Es wird bestimmt auch die ein oder andere Freundin deiner Schwester gegeben haben, die den Wunsch geäußert hat, hey, wollen wir nicht mal Zeit miteinander verbringen und bei dir spielen? Und eigentlich wollten sie an dich ran.
Bei dir spielen, ey. Die Mann in der Pubertät, da sagt man nicht mal bei dir spielen.
Abhängen oder chillen oder was auch immer. Und eigentlich wollten sie nur zu dem kleinen Bruder.
Mhm.
Gab's dann immer auch welche, die bei dir geklopft haben und freundlich
haben? Nee, es war aber sehr, sehr merkwürdig, wenn man dann was miteinander hatte. Und es ist ja nicht so, dass das ewig hält, wenn man ein Kind ist. Nein. Oder,
siehst du, jetzt bist du auch schon wieder bei Kind.
Jugendlich, sondern das ist meistens so, 2-3 Wochen ist da eine Langzeitbeziehung.
Und kamen die dann wieder? Oder
ja, genau, das war das Unangenehme. Ah. Wenn meine Schwester dann trotzdem noch mit denen befreundet war und man sich dann so begegnet, es war nichts geklärt, es ist einfach so auseinandergegangen. Und man ist sich dann begegnet im Hausflur oder in der Wohnung oder im Haus, logischerweise. Ja. Und war so, hallo, ich muss dann los.
Aber und wie war das? Habt ihr, du und deine Schwester ein Zimmer nebeneinander gehabt?
Ja.
Und wenn sie dann zu Übernachtung Besuch bei deiner Schwester war, ist sie dann nachts zu dir rüber geschlüpft.
Es war mehr so, dass man dann abends Zeit zusammen verbracht hat. Ja, aber ja, klar, auch das, ne? Das war das manchmal so? Doch, ich erinnere mich an eine, die ist nachts auch tatsächlich zu mir rübergekommen.
Geil.
Das hat man mit dem Bruder nicht.
Nein, das hat man mit dem Bruder.
Also.
Und wenn, dann ist es, ist es auf jeden
Fall. Oh Gott. Okay, gut. Naja, auf jeden Fall ist Musik wahnsinnig prägend. Und die Frage ist auch, warum löst Musik dann so viel Gefühl aus? Musik ist ja eigentlich wie so eine Zeitmaschine, ne?
Mhm.
Du kommst direkt wieder in die Situation. Und wenn du dich erinnerst, dann sind ja Gefühle eigentlich der Stift unserer Erinnerung. Die schreiben ja das auf. Wenn wir uns erinnern, erinnern wir uns immer an Sachen, die besonders emotional waren. Im Unangenehmen wie im Angenehmen. Darum ist es auch so schwer, in der Schule aufzupassen, weil es meistens so unemotional ist und teilweise tierisch langweilig.
Ja.
Und das sich zu merken, puh, ey, da gehört eine Menge Disziplin dazu.
Was war das für Musik, die du gehört hast in der Pubertät, die dich heute noch prägt? Also die Musikrichtung vor allem.
Tatsächlich war es Grunge.
Ah.
Also ich habe super viel Grunge gehört und das hat ja immer damit was zu tun, mit wem du abhängst.
Ja, exakt, darauf wollte ich nämlich hinaus.
Weil das ist ein Zufall, wenn du irgendwie in Brooklyn groß wirst, in der Zeit der 80er, 90er, hast du safe Hip-Hop gehört.
Weil ich habe zum Beispiel auch sehr gerne, also ich weiß nicht, ob es Grunge war, aber ich habe auch so eher Gitarrenmusik gehört, so nenne ich es mal. Also nicht Heavy Metal, aber so kurz davor, so Green Day und sowas.
Punkrock, Pop-Punk könnte man sagen.
Ja, genau. Und
Blink 182?
Nee, das war schon wieder ein bisschen zu commercial. Also es ging, Green Day war so hart an der Grenze.
Mhm.
Und mein Freundeskreis hat aber Hip-Hop und Rap gehört. Und somit musste ich umschwingen auf diese Art von Musik. Ich meine, mir hat es dann auch am Ende gefallen. Aber ich frage mich, was wohl gewesen wäre, wenn ich einen Freundeskreis gehabt hätte, der eher die andere Musikrichtung favorisiert hätte. Ob ich dann heute auch mehr diese Musik hören würde. Weil man kriegt ja, glaube ich, heute immer noch so einen Nostalgie-Effekt und kommt auch mal wieder in diese alte Musikrichtung zurück. Bei mir ist es dann oft so alte Hip-Hop-Tracks oder wenn neue, moderne Hip-Hop-Tracks so sind wie damals die alten, so im Stil. Zum Beispiel das Kendrick Lamar-Album war zwar anders, aber irgendwie hat es mich doch an die alte Zeit zurückerinnert. Und trotzdem, wenn ich so manchmal so alte Punkrock-Sachen höre, denke ich so, ah, hier habe ich irgendwie was verpasst, weil ich die andere Musikrichtung favorisieren musste.
Ja, Und Musik gibt er mir auch total krass oft ein emotionales Zuhause. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Na klar.
Hast du dich gefragt, warum das so ist?
Ja, wahrscheinlich, weil man in der Zeit die positiven Gefühle damit verbindet, die man damals mit der Musik verbunden hat.
Aus psychologischer Sicht würde ich es eher so beschreiben, dass Musik einen Raum öffnet, wo du dich so fühlen darfst, wie du dich fühlst. Und Studien haben gezeigt, dass Menschen sich eigentlich am wohlsten und am lebendigsten fühlen, wenn sie in dem Moment das fühlen, was zu der Situation passt. Mhm. Und wenn du dich irgendwie traurig fühlst und nach Hause kommst und einen traurigen Song anmachst, dann ist das sowas wie musikalische Empathie.
Ja.
Dass dieser Song dich in den Arm nimmt wie ein guter Freund, die Chords und die Melodien sagen dir, ja Mann, du darfst dich so fühlen, das ist okay, ist richtig.
Du hast das Erfolgsrezept von Kuschelrock 1 bis 20 gerade beschrieben.
Ja, und es gibt auch Studien darüber, die zeigen, was Musik für Effekte auf den Körper hat, und es beeinflusst den Bluthochdruck, mhm. Atemfrequenz, Herzschlag, hat Auswirkungen auf Stress, also stresslindernd, weil wir dann ja ins Gefühl gehen und das Gefühl abfließen können. Und sogar schmerzlindernd kann Musik wirken.
Ja.
Also richtigen Einfluss auf unsere Amygdala, unser Emotionszentrum im Gehirn.
Und was ist es bei dir heute, also wenn du damals Grunge gehört hast? Ich erlebe dich heute nicht so als Grunge-Hörer, aber was hörst du heute für Musik?
Ich kehre zu Grunge nur zurück, wenn ich so einen richtig emotionalen Tag habe. Mhm. Dann wird es auf meine Kopfhörer raufgemacht und dann fahre ich Fahrrad und ich singe auch manchmal mit.
Was hörst du da?
Ich kann dir einen Song hier zeigen.
Ja. I seem to recognize your face. Haunting, familiar,
yeah. I can't seem to place it. Das Pearl Jam mit Elderly Woman. Das ist ein Song, den habe ich viel später gehört, als er rauskam. Ich war so 13, 14 und ich weiß auch noch, vielleicht war ich auch 15.
Connoisseur, Pearl Jam in dem Alter,
Ja, das war nicht meine Wahl, sondern die Wahl von meinem Freundeskreis, da wurde ich rangeführt. Und ich weiß noch, wie ich echt wirklich Liebeskummer in der Zeit hatte und so den Song gehört hatte. Draußen hat es geregnet und dann sah es so aus, als ob der Regen Klavier auf den Blättern spielt. Und ich fand, es war so ein schönes Bild, dass die erste Frau, mit der ich was zu tun hatte, dann so, nachdem ich umgezogen bin, der habe ich das...
Nein, ich wollte es gerade fragen.
So gesagt, so manchmal, wenn ich an dich denke und rausgucke, spielt der Regen dazu Klavier auf den Blättern. Im Nachhinein ist es
ja... Hat es funktioniert?
Ja, es hat funktioniert.
Na, immerhin.
Wir sind auch zusammengekommen und es war ein sehr romantisches Bild. Aber ich verbinde es mit so einem Gefühl in so einer ganz bestimmten Zeit, wo ich mich neu orientiert habe und wo ich erstmal so emotionale Anker werfen musste in meinem neuen Leben.
Ja.
Und dieser Song war wie so ein Rettungsboot.
Ich fand sogar auch in der Pubertät oder auch in der Zeit danach war es so schlimm teilweise mit der eigenen Musikrichtung und dem eigenen Musikgeschmack, dass man den anderen aufdrängen wollte. Also ich erinnere mich an Partys oder auch so Zusammenkünften von irgendwelchen Freunden, dass man immer seinen eigenen Song spielen wollte oder seine eigenen Songs und die anderen alle schlecht waren und keinen Platz hatten.
Ja gut, ne, weil man ja die größte emotionale Erregung bei den Songs hatte. Aber kannst du auch die, die immer so ein bisschen geizig waren mit ihrer Musik?
Mhm.
Die
klar, ich war so einer.
Ja, wirklich? Mhm.
Den habe ich entdeckt, den zeige ich nicht.
Habe ich gehasst.
Ich
macht
auch.
Mein Tanzlehrer, by the way, auch.
Warum?
Der legt auch als DJ auf.
Ah, okay, na gut, okay, dann verstehe ich sogar ein bisschen.
Ja, aber ey, ich sag so, ey, gib mir mal bitte den Song, wenn wir dazu tanzen.
Wie, und dann sagt er,
nee, er ist immer so ein bisschen, ja, mach ich später. Und dann weiß ich immer, später kommt nicht.
Ah, ey.
Also voll unnötig. Ich habe Leute gehasst, wirklich, die immer so geizig waren mit ihren Playlisten, weil ich mir denke, Musik ist was für alle und du bist jetzt nicht exklusiver. Nur
weil du musst dich schon selber bemühen und dir deine eigene Musik raus.
Ey, da kommen wir auch zum wichtigen Punkt. Glaubst du, heute wirkt Musik anders als damals und wird heute weniger Musik gehört als früher?
Also ich glaube, heute wird vor allem bewusst weniger Musik gehört. Ich glaube, heute findet Musik ständig als Nebenbei-Medium überall statt.
Also wird Musik absolut mehr gehört oder weniger?
Absolut mehr. Aber ich glaube, wenn ich die Frage hinterfragen würde, viel weniger setzen sich hin und hören ein Album durch oder so, wie wir es, glaube ich, früher gemacht haben.
Ja, das ist die richtige Antwort. Also wir hören viel mehr Musik im Durchschnitt.
Ja.
20 Stunden so im Weltdurchschnitt und in Deutschland sogar noch ein bisschen mehr. Das sind so 21, 22 Stunden
pro
in der Woche.
Mhm.
Am Tag, Digi.
Nein. Ja, im Monat hätte ja auch sein können.
Nee. Pro Woche?
Ich glaube, so viel höre ich gar nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich glaube, ich
höre. Also geht's da jetzt wirklich um bewusst hinhören oder geht's?
Nee, Musik, du machst Sport und hast Musik.
Okay, also schon, ich entscheide mich und klicke nicht irgendwie, es läuft irgendwo Radio.
Und früher war es natürlich ein bisschen anders. Du hast bewusster die Musik gehört, weil du dich viel öfter dafür entschieden hast, auch für bestimmte Songs. Und die Auswahl war nicht so groß.
Ja.
Das heißt, du musstest dich intensiver mit dem befassen, was es gab. Du hast so ein Album von irgendeiner
Band und hast das dann durchgehört und hast auch das komplette Album gehört und hast gemerkt, ah, so klicken die Songs ineinander und dann kommt wieder der Song oder musstest dich im Radio drauf freuen,
ja,
wenn
stimmt.
dein Song wieder gekommen ist. Deswegen kapiere ich es auch nicht, wenn heute Menschen beim Radio anrufen und sich einen Song wünschen.
Ich verstehe es auch. Ich glaube, die sind gefaked. Ich glaube, das sind Fake-Anrufe.
Es kann auch nicht sein, nein, dass heutzutage jemand sich darüber freut, wenn ein Song beim Radio kommt, weil ich denke mir so, geh doch einfach ins Internet.
Also nur bei Kindersendern funktioniert das. Und wenn dann so bei Radio Teddy oder wo auch immer die Kinder anrufen und sagen, ja, ich wünsche mir den und den Song. Wenn ich das höre, denke ich, du dummes Kind.
Haben deine Eltern kein Internet.
Aber das stimmt schon. Ich habe damals die Lieder so bewusst gehört. Ich habe mir sogar die alle ausgedruckt. Mhm. Ich habe nie so einen ordentlich geführten Ordner gehabt, wie diesen Ordner, wo ich meine ganzen Songtitel, die ich damals verstehen wollte, ausgedruckt habe, in einen Hefter eingedruckt habe, sogar mit Inhaltsverzeichnis. Und habe mich im Bus gesetzt, die Songs gehört und parallel die Songs durchgearbeitet, weil ich sie verstehen wollte. Vor allem diese ganzen Hip-Hop-Songs von den Storyteller-Hip-Hopern zum, unter anderem.
Wahnsinnig tiefgründig. Hast du eigentlich irgendeine Phobie?
Die gibt's eigentlich nicht, die Phobie, die ich habe. Die wird
vor Löchern.
Ja, die Tropopho oder so heißt die Tropophobie oder so.
Ja, stimmt. Darum konnten wir das eine Studio auch nicht so bauen, weil du Angst vor diesen ungleichmäßigen Löchern hast.
Ja, genau. Die ist aber eigentlich keine richtige Phobie, wird gesagt. Aber es ist auch nicht mehr so schlimm wie früher. Es gab mal eine Zeit, wo es richtig krass war, wo ich wirklich Schweißausbrüche und Angstzustände bekommen habe, weil ich bestimmte Formen von Löchern gesehen habe. Das ist aber nicht mehr so. Und sonst, was mir aufgefallen ist, ja, nicht die Form von Löchern, habe ich mir aber auch schon mal gefragt. Wäre schlecht, wenn dem so wäre.
Also du kannst Gaping und so nicht sehen. Also wenn eine Frau vor dir liegt, die Beine auseinander macht und so aufhält, das kannst du nicht sehen.
Also wenn ich mir jetzt so gerade so vorstelle, dann kickt es ein bisschen rein, aber ich habe es ja schon erlebt, deswegen ist es nicht so schlimm.
Wo. Und du kannst wegen dieser Phobie auch keine Oralbefriedigung
bei der Frau machen. Das ist meine Ausrede gewesen. Mhm. Nein. Und ein bisschen Höhenangst habe ich, glaube ich, mittlerweile. Also wenn ich an bestimmten Stellen stehe, merke ich so, hui, hier kickt's rein. Die hatte ich früher nicht.
Und ich dachte die ganze Zeit, ich hätte keine Phobie, aber ich hatte auf jeden Fall eine Emetophobie.
Was ist das?
Das ist die Angst vor dem Erbrechen.
Ja, gut.
Ja, aber so schlimm. Und ich weiß noch, was die auslösende Situation war. Ich war Kind und habe bei unserer Eisdiele um die Ecke so einen riesen Eisbecher gegessen mit Sahne. Es war ein Spaghetti-Eis. Mhm. Und danach habe ich auch nie wieder Eis mit Sahne gegessen. Mhm. Und zwar war beim Spaghetti-Eis ist ja immer so, dass die so einen riesen Pott Sahne gemacht haben und dann Eis drüber, damit das Eis groß aussieht. Aber in Wirklichkeit ist es Sahne.
Zumindest bei den billigen Läden.
Ja.
Ich kenn's anders.
Gut. Und dann habe ich halt diesen Eisbecher gegessen und gemerkt, wie sie mir so schlecht wurden. Und ich habe so eine Panik gekriegt vor dem Erbrechen. Paart sich übrigens nicht so gut mit Bulimie.
Nee.
Emetophobie und Bulimie sind keine guten Freunde. Und ich bin dann losgerannt als Kind, weil ich diesem Gefühl von Erbrechen entfliehen wollte.
Du bist weggerannt von
Erbrechen. Ja, ich bin dann richtig losgeflitzt um den Eisladen rum und um den nächsten Block. Und ich war wirklich eine halbe Stunde später erst wieder da. Und mir wurde natürlich nicht besser durchs Rennen, sondern es hat es nur schlimmer gemacht. Ich habe mich an dem Tag nicht erbrochen, aber ich habe im Nachhinein eine wichtige Lektion gelernt. In dem Moment, wo ich vor der Angst weglaufe, wird sie noch schlimmer. Und das habe ich über Jahre gemacht dann.
Weglaufen.
Ja, ich habe tatsächlich nur einmal gekotzt von Alkohol.
Ach wirklich?
In meinem ganzen Leben.
Ach krass.
Also zumindest, dass ich mich dran erinnere.
Also ich habe auch super wenig gekotzt von Alkohol.
Ich hatte immer so große Angst davor, deswegen.
Ja, bei mir war es einfach, dass ich sehr viel vertragen habe, leider. Weil ich weiß noch, die paar Male, wo ich gekotzt habe, war es dann viel, viel besser auch am nächsten Tag.
Natürlich.
Aber natürlich, wenn du so eine Phobie hast, verdammt. Gut, dass du dann diesen Ayahuasca-Trip gemacht hast beim Jakobsweg.
Ja, da hatte ich auch tatsächlich Angst davor, wegen des Erbrechens.
Ja.
Also das war so eine Hauptsorge. Und als es dann über mich kam, und ich meine, man hört ja auch in der Folge, wie heftig das reingedonnert hat.
Und leider ja.
Das ist wirklich ein unschöner Part. War es dann okay?
Ja.
Also es ist dann gar nicht so schlimm. Außer wenn du dann nach anderthalb Stunden fertig bist. Also sorry, ich hoffe, keiner hört die Folge gerade beim Essen. Mhm. Es ist ja dann so, als ob den Riese dich ausfringt.
Ja. Ist es heute immer noch so?
Nee.
Das ist nicht mehr so.
Also ich habe selten Situationen, wo mir schlecht ist, aber ich glaube, diese Ayahuasca-Erfahrung hat mich da auch ein bisschen geheilt. Weil ich ja ganz stark in diesem Erbrechen drin war und mich meiner Angst stellen musste.
Ja.
Und deswegen war es dann durch.
Gab es dann eine Beziehung, Affäre, wo die Partnerin von dir eine Phobie hatte, wo du sagtest, boah ey, anstrengend oder nervig oder krass, bis auf das, ich habe Flugangst.
Flugangst gab es, aber fand ich nicht schlimm, weil die meisten Frauen, die Flugangst hatten, mit denen ich zusammen war, haben sich so zugedonnert mit Medikamenten vom Flug, dass man es gar nicht gemerkt hat. Die waren halt dann nicht mehr ansprechbar, die haben so sediert gelegen. Ist übrigens auch ein Tipp von einem Kumpel, wenn man lange Streckenflüge hat.
Soll man was nehmen?
Er meinte, man soll sich immer eine Valium reinknallen. Ich mach's natürlich nicht.
Nein, aber natürlich nicht.
Natürlich nicht. Nö, sonst gab's eigentlich nicht so Sachen.
Nee, bei mir auch nicht.
Danke fürs Erwähnen dann. Mir ist eine Sache letztens aufgefallen, wenn Frauen eine Affäre beenden oder wenn man so zusammen war und nicht so richtig definiert hat, ist man jetzt zusammen oder nicht.
Mhm, aber Frauen, kommt öfters vor, oder?
Also es kommt schon mal vor, dass das nicht so 100% klar definiert ist.
Also was ist es denn eigentlich dann? Das ist
Mischmasch.
Dann Mischmasch. Aber es wird auch nicht benannt, dass es Mischmasch ist.
Na, man steht so kurz vor der Schwelle, da mal drüber zu reden und es zu benennen. Und aber dann
zieht es immer wieder so.
Nee, und dann endet es irgendwann.
Ah, okay.
Naja, auf jeden Fall.
Weil wenn man drüber reden würde und müsste, dann würde es wahrscheinlich vielleicht die Chance bestehen, dass doch eine Beziehung draus wird.
Ja, da müsste man ein bisschen konkreter werden und viele Arten seines Lebensstils verändern. Aber es kommt manchmal dann auch zu dem Punkt, dass einer von beiden sich trennt und gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Frau sagt so, oh nee, habe ich jetzt keinen Bock mehr so drauf.
Yes!
Nee, man hört es oder ich höre es immer genau am Tonfall, wie der sich verändert in Nachrichten. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich weiß, okay, jetzt steht ein Gespräch an und jetzt steht eine Veränderung an. Kennst du das noch, wenn Frauen mit dir Schluss gemacht haben? Achso, Frauen haben ja nie mit dir Schluss gemacht.
Nee, stimmt, ich habe ja immer Schluss gemacht.
Genau, es gab bei mir schon ein paar Mal in meinem Leben das.
Also ich rede mir gerne ein, dass ich immer Schluss gemacht habe, aber dieses Phänomen, dass sich Nachrichten verändern, es muss ja nicht auch immer nur Schluss machen sein. Es kann ja schon auch so ein emotionales Distanzieren sein, das ist ja der erste Schritt.
Und du so, okay, ich bin raus.
Genau.
Wenn die Frau das mit mir macht, ich bin raus.
Exakt, das ist nämlich die nächste Frage, ob ich das dann eher so gehandhabt habe, dass ich anstatt dafür zu arbeiten, ich dann gesagt habe, okay, alles klar, wenn du nicht willst, ich bin weg. Und ja, klar, die Nachrichten werden so ein bisschen
kürzer angebunden.
Kürzer, rationaler, viel, viel rationaler auf einmal. Mhm. Es ist viel weniger Nettigkeit drin, sondern es ist eher so, ja, können wir machen morgen 8 Uhr. Okay.
Okay, hier steht ein Gespräch an. Ja, also ich kenne das sehr gut.
Hast du das gerade?
Vielleicht.
Und wie haben sich die Nachrichten verändert? Waren die vorher sehr liebevoll und jetzt sind sie eben so...
Also die Emojis haben sich auch verändert.
Natürlich. Wahrscheinlich sind es weniger geworden. Bis gar keine mehr. Gar keine mehr. Ja. Boah, nicht mehr ein Lachsmiley.
Ja, mal gucken, was da für ein Gespräch ansteht.
Schickst du Emojis zurück? Bist du jemand, der Emojis nutzt?
Naja, also ich guck mir mal an.
Also jetzt, wir beide nutzen sehr, also du nutzt sehr wenige bei mir, ich glaube, ich nutze mehr, aber ich kann ja sein, dass du im Dating-Game so ein richtiger Emoji-User bist, der so alles darüber kommuniziert.
Wenn die andere Person sehr viel benutzt, bin ich auch jemand, der ein paar mehr benutzt. Mhm. Also weil sich das einfach so ergibt, weil man sich ja auch auf die Kommunikation des anderen einstellt. Ne, ja. Das ist ganz normal.
Ja.
Wenn jetzt jemand überhaupt keine benutzt, mache ich das auch nicht. Und in Geschäftspartnerschaft mache ich es auch selten.
Du bist also keiner, der...
Wenn also meiner Bankerin schicke ich jetzt nicht so ein Kuss-Smiley. Danke, liebe Grüße und einen guten Start in die Woche, Kuss-Smiley.
Mhm. Warum eigentlich nicht?
Nee, ne? Warum eigentlich nicht? Das kriegt dann aber so ein Geschmäckle, so beim nächsten Termin.
Ich meine,
das
sind ja nur Smileys, also sie haben ja nichts zu bedeuten.
Ja, und wir sind alles Menschen und lieben eigentlich Emotionalität.
Absolut.
Nee.
Also sind weniger geworden, verstehe.
So, eigentlich heißt die Folge ja das Gesetz der Anziehung.
Und ja, genau. Du hattest es am Anfang groß angekündigt.
Manchmal ist es im Leben so, dass sich auch so Beziehungen verändern, ne? Mhm. Und dass man merkt, oh, da ist jetzt mehr da an Anziehung. Und ich meine, du müsstest es in der Nachbarschaft merken, wenn du merkst auf einmal, hey, da gibt es eine Nachbarin, die findest du ein bisschen hotter.
Eine neue
Nachbarin, gab's das mal?
Nee, also es gab noch keine neue Nachbarin.
Okay, aber hattest du es schon mal, dass du mit einem Menschen eigentlich so schon viel Zeit verbracht hast und dann hat sich so die Anziehung zu dem Menschen verändert?
Also in meiner jetzigen Beziehung ist es so, dass es immer so eine Wellenbewegung ist, dass es mal mehr, mal weniger ist. Und es ist erstaunlich über so einen langen Zeitraum, dass es überhaupt so funktioniert. Da war ich selber überrascht. Man hört ja immer, ha, Langzeitbeziehung, haha, es wird immer weniger und irgendwann ist man auf so einem Level 0 angelangt und man existiert eigentlich so nebeneinander her. Aber es ist halt auch da Zeiten gibt, wo man sich beidseitig attraktiver findet oder auch einseitig.
Das ist immer
schwierig.
Auch blöd.
Das ist schwierig.
Oder aber es macht ja einen noch geiler, ne?
Ja, exakt, leider. Es ist besser, wenn es einem nicht selber passiert, dass man der Needy Boy ist. Sondern
aber obwohl eigentlich Needy Boy zu sein, ist fast angenehmer, als wenn der andere richtig needy ist und man selber...
Na, weiß ich nicht. Ich habe beides erlebt jetzt schon mehrfach und es ist einfacher und angenehmer, der Abweisendere zu sein. Also derjenige, der
keine Lust
hat.
Ja gut, man hat die Kontrolle, ne?
Exakt. Und natürlich ist es auch blöd, wenn
man... Geh dich mal woanders schrubbeln.
Wenn man den anderen liebt, dass man dann... Ach, scheiße, jetzt muss ich den wieder abweisen.
Fuck, okay, gut. Ich reib kurz an zu einem Porno und komm dann.
Und umgekehrt ist es natürlich auch nicht angenehm, weil ich bin... Ja, ich kann es nicht sagen. Es ist beides kein cooler Gefühlszustand.
Aber gibt es irgendwelche äußeren Faktoren, die das beeinflussen? Oder kommt das einfach so? Ist das so wie... Naja gut, äußere Faktoren für das Meer gibt es auch, wenn die Wellen kommen. Ich wollte gerade den Meer- und Wellenvergleich, kommen die einfach so wie Wellen?
Ja, es gibt äußere.
Es gibt den Mond, der auch die Wellen beeinflusst.
Ja klar.
Und die Erdanziehung.
All das gibt's.
Und Stürme.
All das gibt's.
Und was sind deine Stürme? Warum findest du deine Frau manchmal attraktiver? Und
ich kann es dir gar nicht ganz genau so sagen. Es ist wirklich manchmal...
Wenn sie so unabhängig unterwegs war mit ihrem Pferdeanhänger und so zwei Tage... ich war jetzt zwei Tage im Stall.
Nee, dann ist es eher umgekehrt. Es ist erstaunlich. Danach wäre ich ja so, hui, so fühlt sich also Jakob. Interessant. Hätte ich auch gern öfter. Hatte ich nämlich letztens erst, dass sie zwei Tage weg waren. Ich dachte so, wow.
Fühlt sich geil an.
Fühlt sich mega geil an. Und kommentiert es dann auch entsprechend mit, hast du uns vermisst? Nee, leider seid ihr schon wieder da. Nee, aber es ist eher... Also ich kann es, wie gesagt, gar nicht so genau beschreiben. Manchmal sind es aber wirklich auch äußere Umstände, dass ich mich irgendwie mir das ganze Setting irgendwie anders angucke und nochmal, was wir für ein Leben führen, wie schön es ist und generell auch, ja, wenn ich...
Ach, es geht uns so gut.
Nee, es geht eher darum, wie sich Sachen dann anfühlen. Zum Beispiel nach dem Urlaub ist es oft ein Gefühl, was sich wieder stärker einstellt. Also wenn man mehr Zeit miteinander verbringt, dann wird es danach auch intensiver. Genauso umgekehrt, wenn man sehr viel parallel aneinander vorbeilebt, dann wird es eher weniger. Und das sind so die äußeren Umstände. Und natürlich, wenn Stress von außen kommt, ist es auch, oder?
Wird's auch geiler.
Wird's natürlich total geil. Nee, überhaupt nicht.
Jeder reagiert ja auf Stress anders, ne? Und manche, wenn sie Stress haben, haben mehr Bock auf Sex. Mhm. Und in der Tendenz eher Männer.
Ja.
Und manche haben viel weniger Lust auf Sex, wenn es stressig wird. Und das sind in der Tendenz eher Frauen.
Und ich kann dir gar nicht sagen, was es bei mir ist. Bei mir ist es irgendwie beides.
Ja, die Art des Sexes verändert sich häufig, ne? Wenn ich richtig unter Stress bin, habe ich manchmal nicht mehr so einen Bock auf Intimsex. Mhm. Und wenn ich so ganz viel Zeit habe und gar keinen Stress habe, dann habe ich da drauf Bock. Mhm. Und es ergibt total Sinn, weil Stress killt Empathie.
Ja.
Wir sind ja auch nicht die beste Version von uns, wenn wir unter Stress sind. Nee. Aber Stress ist ja so, dass es ganz viel Energie bereitstellt. Ne? Dafür ist Stress da.
Ja.
Und klar, über Sex kann man auch Stress abbauen.
Absolut.
Okay, jetzt gehen wir nochmal zum Gesetz der Anziehung. Frauen-Männer-Freundschaft, man fragt sich ja immer, funktioniert das? Ne? Also gibt es da eigentlich doch auch Anziehung?
Hm.
Ich bin mit ein paar Frauen befreundet und da kann ich sagen, übrigens.
Was passiert jetzt?
Es hat sich nach so gefühlten 5-6 Jahren
Nein.
Eine Affäre wieder bei mir gemeldet.
Okay. Ich habe was viel Schlimmeres erwartet. Ich dachte, nach 5-6 Jahren hat sich die Freundin, mit der ich schon lange zusammen bin, geäußert, dass sie in mich verliebt ist.
Nee. Aus dem Nichts heraus
ja.
Hat sich eine Affäre gemeldet. Gleich angerufen direkt. Das ist ja auch ungewöhnlich.
Wow.
Ne? Und wir haben wirklich super nett geredet, so 45 Minuten oder so.
Wow.
Ich war gerade auf dem Weg von A nach B und ich saß im Taxi.
Ja, sonst hättest du dir die Zeit auch nicht genommen.
Doch, weil ich es total nett fand und welchen Weg sie in der Zwischenzeit gegangen ist und so. Und wir wollen uns jetzt tatsächlich mal wieder treffen. Unverbindlich.
Natürlich, unverbindlich.
Unverbindlich.
Was hat denn Impuls bei ihr ausgelöst, dass sie dich angerufen hat?
Sie hat gesagt einfach, dass sie an mich gedacht hat.
Mhm.
Also keine Ahnung, ob es irgendwas anderes gab. So richtig habe ich es ja nicht abgekauft, aber du willst ja dann, okay, aber dann sag mal ganz genau.
Ich brauche das hier für meine Buchführung.
Warum hast du dich denn wieder bei mir gemeldet?
Ja, ich weiß nicht, mir würde es schon interessieren, woher das auf einmal kommt. Also entweder ist es ein äußerer Impuls, wenn wir schon bei Wellenbewegungen sind, dass sie dich irgendwo gesehen
Musikstück
hat.
Musikstück gehört hat.
Vielleicht auch, ja genau, darauf wollte ich hinaus.
Das erinnert mich so sehr an uns.
Ich war eher so, die hat dich irgendwo gesehen oder es war so ein emotionales, hey, dieses Musikstück.
So scheiße war das doch nicht damals.
Oder, und das wäre die schlechte Variante, sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt.
Und braucht irgendwie eine Ablenkung.
Und hat sich gedacht, Mann, mit dem damals, das war gar nicht so schlecht. Ich ruf dir mal an.
Aber es war auch nie so ernst, dass es mir emotional wirklich nahe ging. Darum kann ich es einfach mal machen.
Das ja, mach das doch. Und dann sitzt noch die Freundin daneben und sagt, ja, mach das doch einfach.
Das kannst du emotional wieder aufwärmen. Das wird nicht gefährlich. Hallo, ich freue mich so, dass du anrufst.
Nee. Hätte mich schon interessiert, woher das kam. Ja, frag sie mal beim nächsten Mal.
Woran merkst du dann eigentlich, wenn du in so einer Situation bist, entweder du bist lange schon befreundet oder du hattest mal eine Affäre und du triffst dich wieder,
ja.
Dass es so wieder enger wird, dass du Bock auf mehr hast?
Puh. Vor allem auf Sex oder generell auf mehr Intimität? Und mit der Person intimer zu werden.
Wow, dass du das so separierst.
Ich separiere es, weil ich beides kenne. Also
ja, klar gibt es das auch nur, dass man nur Bock auf Sex hat.
Man sieht wieder jemanden, denkt so, mhm.
Nochmal zum Thema Männer-Frauen-Freundschaften. Ne? Mhm. Wenn du Männer und Frauen fragst, ob Freundschaften möglich sind, dann sagen beide ja.
Ja, klar.
Ne? Aber
so schlau sind die Männer mittlerweile auch. Das ja erstmal bei einer Umfrage. Ja, klar.
Aber ich habe es immer wieder, wenn ich Freundinnen habe, die recht attraktiv sind, also Freundinnen, ne? Wir haben dann eine Affäre. Und die Frage...
Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also das sind dann keine Freundinnen. Das sind
nein,
dann,
ich sag dazu Freundinnen,
okay,
aber...
Du sagst dazu Freundinnen,
verstehe. Das sind Affären.
Mhm.
Das ist ja mein Codewort dafür.
Ja.
Wusstest du?
Ja, das mit den Affären wusste ich, aber Freundinnen waren neu für mich. Also das ist jetzt mittlerweile, dass auch diese Person
Freundinnen sind. Ich habe auch ein paar richtige Freundinnen.
Okay.
Aber
wie differenzierst du die dann? Also wenn du über die sprichst, muss ich dann... Freundinnen hören, dann weiß ich, okay.
Die Freundinnen, mit denen ich schlafe, sind keine Freundinnen.
Okay, die werden niemals unter dem Titel Freundinnen benannt.
Ach, vielleicht irgendwann mal.
Okay, es ist zu kompliziert.
Gut, auf jeden Fall, wenn du Frauen fragst, die in gegengeschlechtlichen Freundschaften sind, dann hast du es ganz häufig, dass sie sagen so, Ja, das geht schon, aber ich wüsste genau, wenn ich die Möglichkeit eröffnen würde, dass der Mann auch mit mir schlafen würde.
Klar.
Und ich habe gestern erst mit einer Frau gesprochen, die meinte, alle ihre Freunde, mit denen sie befreundet ist, würden das sagen. Und ich so, stört dich das nicht? Und sie so, nö, ich weiß das, aber wir können ja trotzdem befreundet sein. Und solange ich die ein bisschen in dem Punkt auf Abstand halte, ist alles gut.
Außerdem wertet das mein Selbstwertgefühl ganz schön auf.
Natürlich, ey, wenn du einen Stab an Leuten hast, die alle gerne mit dir schlafen würden, das pusht dich.
Und du bist derjenige, der den Stab in der Hand hält und sagt, nein.
Ja, und es ist ja auch erst einmal passiert, dass sie mit einem guten Freund geschlafen hat.
Und, sind die noch befreundet?
Nein. Mhm. Und sie musste danach den kompletten Freundeskreis wechseln.
Wie unangenehm. Scheint aber kein Problem gewesen zu sein, weil anscheinend ein anderer Freundeskreis nur darauf gewartet hat, auch in dieser Wartehaltung für die nächsten drei Jahre
zu stehen. Ich fange dich auf. Und er hat es wirklich über die Spinnentechnik gemacht, über diese...
Nein, wirklich?
Ihr ging schlecht nach einer Trennung, er hat sie getröstet und gebimst.
Nice.
Trösten und bimsen.
Ja, so lange hat er das, ich bin stolz auf ihn, dass er so lange ausgehalten
und
hat.
Und da kommen wir auch gleich zum Gesetz der Anziehung. Mhm. Das ist so ein Ding in der Psychologie und es kann auf jeden Fall die Datingwelt ein bisschen verändern. Jetzt erstmal noch umgekehrt, wenn Männer gefragt werden, ob sie mit Frauen wirklich befreundet sind, sagen sie ja, aber natürlich würde ich mit ihr schlafen, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde.
Aber das sagen sie dann in der Off-Kamera, oder?
Genau.
Das sagen sie nicht offiziell.
Ja, manche sind aber auch so mutig, dass sie das vor der Kamera sagen und sagen, ja, du, wenn sich die Gelegenheit böte, warum nicht? Und wenn du jetzt mal in die Freundschaften reingehst, die du mit Frauen geführt hast, würdest du das auch bestätigen?
Also ja, mit fast allen. Und mit fast allen habe ich es auch probiert.
Wirklich?
Naja, was heißt probiert? Also es, bei denen, wo ich es nicht probiert habe, hatte das andere Gründe.
Du fandest sie nicht attraktiv?
Exakt. Mit denen konnte ich gut befreundet
sein. Genau. Und das würde ich auch sagen, ist es, ne? Also ich hatte einige Frauen, mit denen war ich befreundet und die fand ich einfach überhaupt nicht attraktiv. Aber wirklich so. Und ich habe gemerkt, wenn ich wahrscheinlich weitergegangen wäre, hätte sich daraus mehr entwickelt. Da war dieses Verhältnis genau umgekehrt. Dann hatte ich Frauen.
War das dann auch manchmal so, dass wenn die dann endlich einen Freund hatte, dass du gesagt hast, puh, endlich. Jetzt können wir ja endlich mal eine normale Freundschaft führen.
Nee, es war schon so manchmal, dass wenn man irgendwie zusammensaß und was getrunken hatte, dass man gehofft hat, dass das jetzt nicht kippt hier. Mhm. So, dass man die Frau mit dem Haken auf Abstand gehalten hat. Nein, und dann gab's Frauen, die habe ich tatsächlich am Anfang gedatet.
Ja.
Und dann habe dann gemerkt, irgendwie springt hier kein Funke über für mich. Mhm. Und vielleicht für die Frau auch wahrscheinlich.
Also Zeit, das Ganze in eine Freundschaft zu manövrieren.
Und hab die dann einfach, ja, tatsächlich in die Friendzone überfließen lassen. Und
bist du dann mit denen auch befreundet? Also sind es dann auch Langzeitfreundinnen geworden?
Ja. Ah. Also es gibt Leute, mit denen bin ich lange befreundet. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich von denen nicht angezogen fühle. Wirklich null. Das ist so ein bisschen so, ist ganz merkwürdig. Ich frage mich manchmal, ne, ob ich mich von meiner Ex-Freundin nicht mehr so angezogen fühle, weil wir einfach nichts mehr miteinander haben. Und wenn wir was miteinander hätten, würde ich mich auch wieder angezogen fühlen. Aber manchmal gibt es das ja bei einer Freundschaft, dass du schon so viel Zeit miteinander verbracht hast, dass du denkst, oh, ja, eigentlich, ne?
Einmal aufbrechen, dann würde das wieder gehen.
Ja, also wahrscheinlich, wenn man sich so das erste Mal so ein bisschen zwingen würde, miteinander zu schlafen, würde vielleicht auch Anziehung aufkommen.
Denke ich auch.
Vielleicht aber auch nicht, weil das habe ich auch immer wieder, dass ich denke, wow, die Frau ist wahnsinnig attraktiv und ich finde die schön und wenn sie einfach nur in der Vitrine stehen würde.
Nein. Oh Gott.
Erinnert mich ein bisschen an Amsterdam.
Ja.
Nein, Quatsch, war ein Spaß. Aber dass, wenn ich dann mit ihr schlafe, fühle ich null.
Schlecht. Aber eine gute Voraussetzung für eine Freundschaft.
Eine perfekte Voraussetzung für eine Freundschaft. Ich denke mir manchmal, es ist auch eine gute Voraussetzung für eine Beziehung, weil es gibt
Theorien. Du denkst ja, wenn das passiert, dass das eine gute Voraussetzung ist.
Wenn du die Frau attraktiv findest und sonst auch gerne mit ihr Zeit verbringst. Also es gibt Psychologen, die behaupten, eigentlich kickt nur dein ungesundes Beziehungsmuster, wenn du richtig, richtig heftig Anziehung spürst. Mhm. Also gerade wenn du jemand bist, der immer wieder in Beziehungen reingerät, die wirklich ungesund sind. Und wenn du dann bei manchen merkst, ey, hier ist es besonders stark mit der Anziehung, musst du auf jeden Fall darauf gucken, ist es eigentlich nur mein ungesundes Beziehungsmuster, was da kickt, dass der andere nicht verfügbar ist und deswegen die Dopaminproduktion angeregt wird, ne? Und für mich ist dann immer die Frage, wenn ich eine Frau wirklich attraktiv finde und mit ihr schlafe, aber wirklich merke, ich muss hier so den Stiefel so ein bisschen durchziehen. Also es gibt ja so Sex, da tauchst du ein und dann tauchst du wieder auf und bist die ganze Zeit dann im Sex und bist wirklich im Moment und findest das geil und dann gibt's Sex so, da überlegst du dir, ja, jetzt mache ich so ein bisschen Missionar, was findet die Frau gut, kann ich so ein bisschen da küssen, dö. Und dann mache ich ein bisschen das und dann mache ich ein bisschen das, der läuft so richtig mechanisch innerlich ab.
Ja.
Wo du die ganze Zeit überlegst so, ah ja, okay, das könnte sich jetzt gut anfühlen und das machst du nicht, weil du...
In the zone bist?
Nee, also das mache ich meistens dann, wenn ich nicht so geil bin.
Ah.
Also wenn ich mich nicht so erregt fühle. Das mache ich nicht nur, weil ich der Frau ein gutes Gefühl bereiten will, sondern weil ich nicht so geil bin in dem Moment.
Mhm.
Und für mich ist immer die Frage, finde ich bestimmte Frauen attraktiv, weil sie eigentlich ein ungesundes Beziehungsmuster bei mir kicken?
Mhm. Wahrscheinlich, ja.
Das hieße dann im Umkehrschluss, eigentlich müsste ich mit den Frauen zusammenkommen, die ich ein bisschen langweilig, aber trotzdem attraktiv finde.
Beziehungsweise die sofort eigentlich in der Friendzone sind.
Und ich glaube, es ist eine Mischung aus.
Ja.
Hormonell trotzdem angetrieben, dass ich irgendwie auch geil bin und trotzdem merke, dass es da Sicherheit gibt. Und beides schließt sich leider so ein bisschen aus.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch die Kunst.
Aber fandest du deine Frau richtig geil?
Am Anfang? Am Anfang, ja, wollte ich gerade sagen.
Jawohl.
Nee, auch immer noch. Aber
okay.
Nee, was ich sagen wollte am Anfang.
Du Lügenbaron.
Nein, lass dich mal ausführen. Also am Anfang war das so der erste Impuls. Wow, die finde ich richtig geil, mit der möchte ich zusammenkommen. Ja.
Oder geil oder schön?
Beides. Aber es war auch das, ich möchte mit der schlafen. Das war so das, nicht das erste, aber es war schon sehr präsent in meinem Kopf. Und über dann die ersten Male und über die Zeit hat sich dann eben genau dieses Zwischending eingestellt. Also es war eben nicht das, hey, oh, eigentlich merke ich, das ist gar nicht so richtig geil, ich will mit der nur eine Freundschaft führen oder ich schlafe mit der nur, damit ich meine Bedürfnisse erfülle. Sondern es war so dieses, ich habe mich auch verliebt, aber ich war auch mit ihr auf so einer, ja, ich würde es jetzt ganz trocken, rationalen Ebene fast schon sagen, was du als Freundschaft bezeichnest. Und das hat sich auch über die Beziehung gezeigt. Du hattest es ja vorhin auch schon kurz gefragt und ich hatte es dann darauf entsprechend beantwortet, dass die Beziehung bewegt sich auch in Wellenbewegungen. Es ist ja nie so, dass es immer nur euphorisch toll ist und es ist nie so, dass es immer nur langweilig freundschaftlich ist. Sondern es ist, die Anziehung verändert sich mal und wird weniger, wird wieder mehr. Und ich glaube, das ist am Ende das, was eine gute, funktionierende Beziehung ausmacht. Weil ich kenne das auch, dass du jemanden kennenlernst und du bist so krass in den verliebt und siehst eigentlich nur noch diese Person. Und ich habe es vorhin so als Zone beschrieben, in the zone, dass du beim Sex gar nichts mehr merkst, außer den Sex an sich. Aber leider waren diese Frauen, mit denen ich zusammen war, danach nicht beziehungsfähig. Oder ich war nicht beziehungsfähig, beziehungsweise konnte ich mit denen keine richtige Beziehung führen. Es hat sich immer sehr schnell in Streitigkeiten geäußert oder man hat irgendwie gemerkt, man hat doch nicht die gleichen Interessen. Und ich weiß nicht, ob ich die Frage, die du gestellt hast.
Ist so eine wie eine Beziehung unter Süchtigen, ne?
Ja, was auch irgendwie cool ist.
Ist cool eine ganze Zeit lang. Mhm. Im Hochsommer, wenn du irgendwie dir im Park einen Schuss setzt und dann in den Himmel guckst vielleicht. Aber spätestens, wenn der Winter ausbricht und du kein Zuhause hast und irgendwo hinten im U-Bahn-Schacht schlafen musst.
Ja, dann wird es so schön. Und ich weiß nicht, ob die Kunst ist, jemanden zu finden, und es war ja die Frage, die du gestellt hast, hey, vielleicht sollte ich nur rational Frauen suchen, mit denen ich eigentlich eine Freundschaft will, und Sex passiert dann so nebenbei, wäre das das bessere Beziehungsmodell?
Es ist besser tatsächlich für eine langfristige Beziehung, aber mir würde auf jeden Fall die Anziehung fehlen.
Der würde immer wieder reinkicken, das ist es nicht.
Und du würdest auch richtig herausgefordert werden von Frauen, die du dann wirklich auch physisch anziehen findest. Ne? Ja, nicht attraktiv. Da gibt es einen Unterschied. Ja. Ne? Manchmal findet man ja auch Frauen physisch krass anziehend, die man nicht auf seiner eigenen persönlichen Attraktivitätsskala ganz oben einordnen würde. Das gibt's ja.
Dann wärst du auf jeden Fall ein aktiver Treubleiber in dem Moment.
Da wäre ich ein aktiver Treubleiber. Und kennst du das, dass du manche Frauen geil findest, aber wenn du dann mit denen was machst, dass du dir denkst so, ich würde jetzt ungern so von Leuten auf der...
Nee. Wie?
Also sie sehen ja nicht furchtbar aus, aber die haben manchmal sowas leicht assig, nicht assig, aber so,
so nicht besser.
So ein bisschen tussig, so dass man denkt so, ich weiß nicht, ob ich...
Ja doch, ich weiß, was du meinst. Hm. Die würde man, als du gerade das Wort tussig in den Mund genommen hast, wo ich so denke so, oh ey, jetzt hier auf so einer seriösen Familienfeier, weiß ich nicht, ob das passen würde. Und alle würden wissen, okay, deswegen hat er sie mitgebracht. Deswegen ist er mit der zusammen. Ja, kenne ich. Aber warum ist einem das unangenehm? Das habe ich mich immer gefragt. Eigentlich ist es ja so.
Naja, weil wir im Spiegel der anderen auch funktionieren. Wir sind ja soziale Wesen.
Ich wollte es mir jetzt nicht rein psychologisch erklären. Eigentlich ist es ja so.
Ja, eigentlich könnten wir sagen, fuck it, genau. Ich mach das
hier. Ich bin stolz drauf. Guck mal, was ich hier mitgebracht habe.
Ich ziehe das hier durch. Ich ziehe meinen Stiefel durch.
Ja, sie hat eine große Oberweite und alle sehen sie.
Ja, ey, tatsächlich. Ey. Ich erinnere mich, ich war mit einer Frau, habe ich mich gedatet, die hat so ganz krasse Silikonbrüste gehabt, die so angeschossen waren. Ne?
Und wenn dein eigener Vater den Blick nicht abwenden kann, dann weißt du...
Das ist das schönste Kompliment, was du kriegen kannst. Nee. Und es war wirklich, dass sie relativ frisch gemacht waren und die waren so gefühlt direkt unterm Kinn. Also die hätte im Flugzeug schlafen können und ihren Kopf drauflegen können. Und ich weiß noch, dass wir wirklich in der Sauna, wir sind dann zusammen in die Sauna, ein Stück unangenehm war, weil sie war wirklich so ein krasser Blickfang.
Ja, klar.
Und ich habe mir dann vorgestellt, wie wir zusammen in diesem Sohlebecken schwimmen und sie die ganze Zeit ein bisschen mehr über Wasser ist, weil diese, stimmt natürlich alles nicht, aber das ging alles durch meinen Kopf. Das war furchtbar.
Und ja, und warum schämt man sich dafür? Ich meine, ich weiß warum, aber ich, was eigentlich schade, weil...
Ey, ich würde mich jetzt heute dafür auch weniger schämen. Ja. Ich würde es heute einfach wahrscheinlich so nicht...
Eigentlich wertest du ja auch die Frau ab, obwohl sie ja...
Alles dafür getan hat, um aufgewertet zu werden.
Exakt. Das ist total schade eigentlich. Aber
total. Und ich kann mich nur dabei beobachten und mich selber dann abwerten, in dem Moment, wo ich das mache.
und nachher im Bett alles wieder gut machen.
Und das Einordnen für mich, das geht aber nicht, dass du den Menschen jetzt so abwertest. Werte ich ihn ab? Aber es ist ja ein Gefühl, was aufkommt in dem Moment.
Ja, du wertest ihn ja nicht... offensichtlich ab, aber es ist ja...
Ich werte sie nicht ab mit meiner Sprache.
Nee.
Aber innerlich findet ein Abwertungsprozess statt und klar.
Und eine Einkategorisierung, also es fällt ja dann auch innerlich so ein Satz, ja, ich weiß, aber ich schlafe halt sehr gern mit ihr. Oder sie sieht halt sehr gut aus, deswegen bin ich gerade mit ihr zusammen. Wenn nur das Hauptmerkmal ist.
Oder, ja, ich weiß, aber keine Sorge, wir führen keine Beziehung.
Genau.
Ja, das ist ja super hässlich. Wirklich,
das ist super hässlich.
Ja,
mega hässlich. Wenn du dann auch noch vor Freunden sagst, ja, und dann das gleiche Wort aber dahinter.
Das ist wirklich super.
Das ist nicht schön. Das ist nicht schön.
Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch sagen, ich habe eine Frau, mit der bin ich schon länger befreundet und jedes Mal, wenn ich über Silikonbrüste in der Folge rede, wir haben auch mal eine Zeit lang miteinander geschlafen, daraus hat sich jetzt eine Freundschaft entwickelt, auch wirklich eine coole, also ich mag sie sehr, sehr gerne, also ich habe gemerkt, dass wir nicht so die Anziehung hatten, so auf der körperlichen Ebene, hatte ich ja schon mal erzählt und jedes Mal, wenn ich über Silikonbrüste rede, denkt sie, sie ist gemeint, aber du bist nicht gemeint, wollte ich mal an der Stelle sagen, bist du nicht.
Aber heißt es denn jetzt, um das nochmal abzuschließen, dass du eigentlich gerade auf der Suche bist nach einer Freundin? Oder gibt's in deinem Freundeskreis Freundinnen, mit denen du gerade schon lange eine Freundschaft führst, wo du sagst, ach, eigentlich könnte man doch das hier erweitern und wir leben jetzt einfach zusammen?
Nee, ich habe gerade keine Frau aus meinem Freundeskreis, wo ich mir denke, hier könnte ich mir mehr vorstellen.
So ein rationales Zusammensein, ohne Sex, nur auf Freundschaftsebene.
Mm-mm. Ey, die rationalste Entscheidung, die ich treffen könnte, wäre wahrscheinlich mit meiner Ex-Freundin zusammen.
Absolut.
Also wirklich, rationaler geht's nicht.
Es funktioniert gerade alles ganz gut. Wir haben eine Tochter gemeinsam. Lass uns das doch einfach zusammen weiterleben.
Jetzt laufen wir den Stiefel hier auch durch. Ey.
Und einmal im Monat kriege ich auch Sex hin.
Lass uns die restlichen Jahre auch noch abreißen. So, jetzt zum Gesetz der Anziehung.
Ja.
Darum geht's ja eigentlich. Ne? Manche Menschen fragen sich, wenn sie so merken, hey, ich treffe einen Menschen schon länger und eigentlich sind wir so befreundet. Wie kann ich das denn langsam in was anderes übergleiten lassen, wenn ich merke, ich spüre da eine Anziehung? Und woran merkt man das? Häufig daran, dass man anfängt so ein bisschen subtil mit der Person zu flirten.
Oder eben auch nicht subtil.
Oder nicht subtil, dass die Person öfter in den Gedanken auftaucht und dass man sich auch so Freizeit mit der Person vorstellt, hey, das könnten wir jetzt zusammen machen. Dass man sich körperlicher angezogen fühlt. Und das merkt man ganz, ganz oft dann, wenn die Person neben einem sitzt und man denkt, könnte noch ein Stück näher. Es gibt ja so Menschen, wo man denkt so, könnte ein Stück weiter weg, so in der Bahn oder so, bam, oder könnte ein Stück näher.
Oder die sitzt gegenüber und man denkt sich, verdammt, ich bin sauer, dass jemand anders neben ihr sitzt.
Geil ist dann unterm Tisch zu füßeln.
Wenn, ja.
Ach so, ja, aber das ist ein Schritt zu weit. Woran merkt man es noch, findest du?
Woran ich es oft gemerkt habe, dass ich gesagt habe, wenn ich den Gedanken hatte, ich brauche eigentlich nichts anderes mehr in meinem Leben, ich brauche nur noch diese Person. Alle Freunde sind egal, alles ist egal. Ich meine, in meiner Zukunft sind wir zusammen und verbringen den Rest unseres Lebens zusammen.
Man merkt es auch ganz stark daran, wenn man eifersüchtig wird.
Ja.
Auf die Person.
Obwohl noch gar nichts ist.
Ja. Also beziehungsweise, wenn die dann einem erzählt, hey, ich habe da den und den kennengelernt, und man denkt sich so, Mist.
Warum warst du mit dem jetzt unterwegs? Wir hatten doch hier noch gar nichts.
Und natürlich merkt man es auch daran, wenn andere Personen es merken. Hey, hat sich da was verändert bei euch beiden? Ihr habt so einen krassen Vibe miteinander.
Unangenehm ist es am Anfang. Das ist diese unangenehme, wir sind noch nicht zusammen, aber hier passiert was und alle kriegen es mit Phase.
Und was?
Alle wissen es, nur wir nicht.
Und wie leitet man das jetzt über, dass die Person das auch merkt?
Also,
und das ist, finde ich, das Gesetz der Anziehung. Und ich glaube, viele Leute, die in der Friendzone landen, machen auch da ein paar Sachen falsch und sind nicht klar genug. Und jetzt gehen wir erst.
Verpassen dann oft auch den Moment. Also ganz oft, glaube ich, gibt es auch so eine.
Ja, es gibt so Momente und wenn man die erstmal verpasst hat, ist es, als ob der Zug aus dem Bahnhof gerollt ist.
Und dann hört man manchmal auch so einen Satz so: Ja, du, eigentlich da vor 2 Wochen hätte ich mir gut was vorstellen können.
Vor 2 Wochen, meistens auch vor 2 Jahren.
Ja, oder vor 2 Monaten. Ich habe auch schon vor 2 Monaten gehört. Ich meine, man kann, dass man so, aber irgendwie, weiß ich nicht, und dann, jetzt guck mal, jetzt sind wir doch gerade ganz gut befreundet und es läuft doch so toll.
Ja, erstmal muss man sich fragen, wenn man so Anziehung spürt, möchte man das aufgeben, was man gerade mit der Person hat, ne? Ist es eine Freundschaft oder so, weil man kann sich sicher sein, nichts wird mehr so sein wie zuvor, aber ich sag mir dann immer, schon allein jetzt ist nichts mehr wie zuvor, weil sich in mir ja schon was verändert hat. Und ich würde immer empfehlen, langsam aufzudrehen und nicht voll. Also nicht direkt sagen, hey, übrigens, ich habe mich in dich verliebt, ich habe es gemerkt. Weil das nimmt dem anderen die Chance, die andere Person zu entdecken.
Ja.
Und ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man zum Beispiel mehr in Gruppen miteinander abhängt.
Wenn so, das geht.
Ja, so Zweierdinger zu machen. Bei Männern ist es tatsächlich, und so klischeehaft und veraltet das klingt, gar nicht so schlecht, denen nach Hilfe zu fragen.
Wie, dass du sagst der Person, hey, ich brauche
Hilfe. Ja, ich habe ein verstopftes Rohr zu Hause, kannst du es mal... Nein. Aber doch, wo sich ein Mann extrem polar fühlt. Mhm. Also... Ich habe ein paar Beziehungen von meinem Vater erlebt, wo er nach Hilfe gefragt wurde. Also wirklich von der Frau, mit der er jetzt zusammen ist, die hat irgendwas gefragt, dass ja. irgendwas nicht geht. Die andere wollte tatsächlich eine Bohrmaschine geliehen haben. Und es muss nicht so klischeehaft sein. Aber was immer ganz gut ist, wenn man dieses Feld von wir treffen uns mit vielen und alles ist unverbindlich in diese Zweierdynamik transferiert.
Ja. Aber auch da ist es schon sehr schnell die Gefahr, wenn man da zu konkret wird, hey, also wenn man zum Beispiel nach einem Date fragt und auch so plakativ, hey, wollen wir nicht mal zusammen auf ein Date, dass man auch Sachen kaputt machen kann. Also dieses
nach Nein, man muss ja auch nicht nach einem Date fragen.
Ich sag ja, deswegen ist es nach Hilfe fragen oder im besten Fall ergeben sich Gelegenheiten. Wenn man kriegt zum Beispiel mit, dass der eine was mag und man selber merkt, hey, das ist auch was.
Ich bin auch da, zufällig. Ja, ich oder ich bin mit hin. Ganz vielen Freunden da und die haben dann sich zufällig alle ganz schnell abgemeldet.
Oder ich
bin doch
mal,
alleine hier.
Ich hatte da auch mal überlegt hinzugehen. Wir können es ja mal gemeinsam machen und darüber kann sich schon ein Gespräch entwickeln.
Ja.
Das war zumindest was bei mir manchmal ganz gut funktioniert.
Ja, genau. Das ist super. Also diese Zeit zu zweit schaffen.
Weil es gar nicht so einfach ist, die Zweisamkeit herauszulösen aus so einem Gruppenkontext. Wenn man merkt, hey, da entsteht gerade was und man möchte mit der Person alleine Zeit verbringen. Wie kriegt man das hin, ohne zu schnell mit der Tür ins Haus zu fallen?
Und war es so bei dir, dass du es gemocht hast, wenn die Frau den ersten Schritt gemacht hat?
Weiß ich gar nicht. Also ich fand es immer dann besonders schön, wenn der Moment sich so ergeben hat. Vielleicht war es auch konstruiert. Und dann war es mir egal, ob ich die Person war, die das sozusagen angesprochen hat oder das Gegenüber. Aber wenn man gemeinsam festgestellt hat, hey ja, finde ich auch cool. Und dann sich so eine Zweisamkeit ergeben hat. Wollen wir das nicht mal gemeinsam machen? Und das war dann auch egal, ob ich das war oder sie das war.
Hast du öfter am Ende des Abends den Spruch gehört, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir heute miteinander schlafen?
Ja.
Balsam.
Auch der darf von beiden Seiten kommen.
Ja. Was sagst du dann immer?
Ich weiß, es ist zu lange her. Vielleicht würde ich arrogant was Selbstbewusstes sagen. Ich schon.
Ich wusste es.
Ich wusste es von Anfang an.
Na, ich bin meistens auch überrascht. Naja, auf jeden Fall, wenn man dann diese Zeit zusammen verbringt, dann kann man ja auch Signale senden. Ne?
Ja.
Und aus meiner Erfahrung habe ich oft das Gefühl, dass Männer gerne die Tür sehen, aber selber durchgehen. Mhm. Also soll heißen, klingt immer nach diesem ekelhaften alten Jagdinstinkt und nach so einer biologistischen Erklärung, aber ich erlebe es häufig als anziehend, wenn eine Frau so Signale sendet und manche Männer nehmen die bewusst wahr und andere unbewusst. Also was ein krasses Signal ist, Augenkontakt länger halten. Ja. Also sonst in der Freundschaft hältst du ja nicht so stundenlang Augenkontakt und guckst dich dabei an, während du miteinander redest und bist dann drin und denkst dir irgendwann, hör auf mich anzustarren. Hör verdammt nochmal auf. Wie oft guckst du dir eigentlich in die Augen mit Menschen? Gar nicht so häufig, ne?
Ich mir?
Ja. Also man selber sich im Spiegel, klar?
Ständig, genau. Also ich kann es gar nicht bewusst sagen, aber in so alltäglichen Gesprächen schon.
Okay.
Aber
auch so, wenn du an der Kasse bist oder beim Busfahrer reinkommst?
Ich war mit meiner Frau letztens essen. Und meine Frau war wirklich schon fast angewidert, weil ich so übermäßig freundlich war, aber nicht aufgesetzt, sondern sie meinte, was ist denn mit dir los? Ich so, hey, du erlebst mich anscheinend nicht, ich bin immer so. Und dann meinte sie, warum denn? Dann meinte ich, hey Mann, allein so eine jemand, die im Restaurant abkassiert. Dann meinte ich, naja, das ist jetzt auch nicht der geilste Job oder überhaupt. Das
weißt
ist,
du nicht.
Vielleicht schon, aber ich meine, sie bedient mich ja. Also warum?
Es ist was Schönes, wenn man der Person das Geschenk der Freundlichkeit macht.
Exakt. Und in den Momenten, wenn du mich jetzt fragst, gucke ich denen in die Augen, dann bin ich schon jemand, der dann auch nicht nur so in mich reinbrubbelt und das nach unten sagt, sondern versuche Kontakt aufzubauen.
Ist ja sonst immer eine Mini-Zurückweisung.
Exakt.
Die andere Person erfährt. Ne? Also auf jeden Fall Flirtsignale aussenden. Und es hat sich gezeigt, es gibt ein psychologisches Phänomen, das heißt Commitment und Consistency. Mhm. Dass je mehr Zeit wir in eine Person investieren, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irgendwann fragen, hey, warum verbringe ich eigentlich so viel Zeit mit der Person? Ich muss sie doch attraktiv finden. Ja. Das macht unser Gehirn, dann schlägt diese Brücke. Ist eigentlich super witzig.
Ja.
Das heißt, es gibt beides. Ne? Wir finden eine Person attraktiv und wollen deshalb mit ihr Zeit verbringen. Aber umgekehrt gibt es das auch, dass wir viel Zeit mit einer Person verbringen, gerade so in der Zweierkombination, und unser Gehirn dann sich dann irgendwann fragt, warum verbringe ich so viel Zeit? Ich muss sie doch auch attraktiv finden.
Damit hast du eigentlich die Erklärung gegeben, warum sich die meisten Pärchen auch auf dem Arbeitsplatz kennenlernen.
Yes, und ein Drittel der Paare lernt sich immer noch im Freundeskreis kennen.
Mhm, wahrscheinlich, und mehr gibt's eigentlich nicht.
Weil man halt so viel Zeit auch miteinander verbringt und weil es natürlich auch die Möglichkeit schafft, ne?
Ja, und auch Freundschaften. Es geht ja nicht nur Liebesbeziehungen. Auch da ist es dann oft so, dass man, ja gut, jetzt habe ich mit dem irgendwie schon regelmäßig hier zu tun und eigentlich verstehen wir uns ja auf ganz vielen Ebenen. Lass uns aber auch was außerhalb dieses Kontextes machen, in dem wir uns gerade bewegen.
Ja, und ich hatte eine Ex-Freundin, die wurde extrem oft von Arbeitskollegen eingeladen zum Lunch und so. Und sie meinte, es ist alles so nett und so lieb. Ja. Und ich dachte immer so, jedes Mal, als sie das erzählt hat, so, die wollen nur lunchen.
Die wollen absolut nur lunchen. Und damit
kamen wir wieder zurück an den Anfang. Ich glaube nicht, dass sie nur lunchen wollten.
Natürlich nicht.
Wollten schon mal ein bisschen Sympathie aufbauen für die nächste Firmenfeier. Mhm. Also ab heute kann man sich immer merken im Dating-Game, Commitment and Consistency.
Einfach dranbleiben, dann klappt es auch irgendwann.
Ja gut, und man muss natürlich irgendwann die richtigen Signale senden und langsam aufdrehen.
Ja. Was mache ich aber, wenn die Signale halt so gar nicht beantwortet werden? Soll ich dann trotzdem dranbleiben?
Einfach weiter die Signale aufdrehen. Nein. Dann weiß man irgendwann, dass die andere Person kein Interesse hat.
Ich war eine Zeit lang sehr unangenehm in einem Nebenjob, den ich hatte. Da war jemand, der mich sehr interessiert hat, aber die absolut kein Interesse hatte. Und ich habe irgendwann wirklich nur noch plump nach Dates gefragt. So ganz, eigentlich jedes Mal.
Und?
Das hat überhaupt nicht funktioniert, leider.
Ja, es gibt bei manchen Frauen das Ding, dass sie so sicher sein wollen, dass der Typ sie wirklich meint, dass sie erstmal abweisen und irgendwann sagen, ja, warum eigentlich nicht? Könntest du mir doch vorstellen.
Ja, ich habe versucht, das durchzubrechen, aber es hat nicht geklappt.
Wenden manche Männer an die Methode, ist sehr unangenehm und ich finde es furchtbar.
Also ich habe irgendwann damit eigentlich nur noch rumgescherzt. Irgendwann war ich mit ihr auf einer Ebene und vielleicht hätte das dann funktionieren können, dass ich dann...
Da hättest du das Ruder nochmal rumreißen können.
Wo ich dann eigentlich mehr so als Scherz, als Running Gag...
Das kleine Humorbärchen.
als Running Gag gemacht habe.
Ach, irgendwie ist er ja doch ganz süß.
Aber dann, die war dann auf einmal weg und ich war auch nicht mehr dann da. Das war... Und am Ende war es auch nicht wert.
Natürlich, das sagt man immer, um sein Selbstwertgefühl aufrechterzuerhalten. Ja, irgendwie haben wir ja doch gar nicht zueinander gepasst.
Haben wir auch nicht.
Da red dir das schön ein. Vielleicht hättest du jetzt 3 oder 4 Kinder und wärst total glücklich.
Ich habe letztens jemanden wieder getroffen und die meinte, hey, ich kenne dich doch. Und ich so, ja, ich glaube, ich kenne dich auch. Und sie meinte, ich weiß aber deinen Namen nicht und ich weiß auch nicht, aus welchem Kontext. Und wir standen beide in der
Zeit. Wir hatten vor langer Zeit mal Sex.
Nee, das war einfach irgendjemand, den ich wirklich von Arbeit kannte damals. Aber ich fand es krass, dass sie mich angesprochen hatte, nur weil sie den Verdacht hatte, mich zu kennen, obwohl sie überhaupt gar keinen Bezug herstellen konnte.
Zum Thema, ich kenne dich doch. Letztens auf einer Party habe ich eine alte Mitarbeiterin wieder getroffen. Mhm. Und die hat wirklich 2 Jahre super eng mit mir zusammengearbeitet. Wirklich, wir haben jeden Tag zusammen verbracht.
Ja.
Und ich habe die beim ersten Mal tatsächlich übersehen in der Gruppe. Und sie dachte, ich hätte das extra gemacht. Mir ist es einfach passiert.
Ja, natürlich will er mich nicht sehen.
Ganz, ganz furchtbar. Ich war letztens in einem anderen geschäftlichen Kontext und da war auch eine andere Mitarbeiterin von uns.
Ja.
Und ich habe mich ihr vorgestellt. Hallo, ich bin Lukas. Und sie so, ich weiß, ich habe 3 Jahre bei euch gearbeitet.
Spricht nicht für dich.
Aber es spricht für diese Firma auf die Ohren. Wenn ihr hier mal einen Podcast produzieren wollt, schreibt uns an. mail@auf-die-ohren.com. Nein, Quatsch. Aber macht das gerne. Ja, liebe Leute, ich glaube, wir könnten eine lustige Zeit haben, wenn ihr auch das Gefühl habt, dann schaut mal bei bestefreundinnen.de vorbei. Wir gehen auf Tour im Herbst, aber wir merken, die Karten verkaufen sich wie geschnitten Brot. Das ist crazy. Gerade so ein paar Städte, es gibt so Städte, die laufen erst zum Ende und es gibt ein paar Städte gleich am Anfang, da sind die Leute so auf Sicherheit bedacht. Die, das sichere ich mir und das trage ich mir jetzt schon mal einen Kalender. Aber ich finde es gar nicht schlecht, wenn man so ein paar Dinge im Leben hat, vielleicht ist das ja einer, vielleicht sagt ihr auch auf gar keinen Fall, aber vielleicht, auf die man sich freut. So freudige Erwartung. Also, das war's eigentlich schon wieder. Macht's gut.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
Damit ist die Show beendet.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind 2 Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen.
Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen.
Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, die sie ist.
Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren.
Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussauds entstand.
Und wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können.
Genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge.
Und wer neu dabei ist und viel Zeit mitbringt, kann sich bereits durch 400 veröffentlichte Folgen graben.
Genau so ist es.
Geschichten aus der Geschichte findet man unter geschichte.fm und überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.